Also ich lese die Bibel so, dass die Bibel die Vision von einem gerechten Miteinander von Männern und Frauen hat. Davon sind wir meilenweit entfernt. Im Christentum, aber nicht nur dort.
Definitely, I don't think the struggle is between male and female.
Das Ringen um Emanzipation findet heutzutage nicht zwischen Männern und Frauen statt, sondern zwischen modernen Gläubigen, die Frauen fördern, und Erzkonservativen, die patriarchal denken und Frauen diskriminieren. Beide Gruppen gibt es nicht nur bei uns im Islam, sondern in allen Religionen.
Mir scheint die Wurzel des Problems in zahlreichen kulturellen Einflüssen auf Religionen zu liegen. Gesellschaftliche und eben kulturelle Kontexte, in denen die diskriminierenden Strukturen festgeschrieben sind. Eine positive Inspiration verspreche ich mir vom Einsatz der Frauen in allen Religionen weltweit.
Die evangelische Bischöfin Petra Bosse-Huber, die muslimische Frauenrechtlerin Naila Tabara und die katholische Theologin Annette Schawan. Drei Frauen, drei Glaubensgemeinschaften, ein Anliegen. Der Wunsch moderner Frauen in Religion und Gesellschaft als gleichwertig anerkannt zu werden.
Frauen in den Religionen, die unverzichtbare zweite Schwinge des Vogels. Eine Sendung von Corinna Mühlstedt.
Johannesburg. In der südafrikanischen Metropole hat sich die Interreligiöse Initiative für Frieden in Afrika zu einer Frauenkonferenz versammelt. Vertreterinnen aus 8 Weltreligionen sind angereist. Man sieht elegante Kleider in westlichem Stil neben bunten afrikanischen Gewändern. Die Not vieler afrikanischer Frauen hinter der fröhlichen Fassade wird deutlich, als eine junge Afrikanerin aus Uganda das Wort ergreift.
Ich bin ein Opfer des Bürgerkriegs in Norduganda. Ich habe ein Bein verloren, als ich in eine Landmine trat. Ich habe überlebt. Andere Frauen haben nicht überlebt. Zerstörte Leben, vernichtete Hoffnungen. Frauen werden vergewaltigt. Mädchen werden als Kinder zwangsverheiratet. Gelegentlich werden sie sogar verkauft, von ihren eigenen Eltern für ein paar Lebensmittel. Aber wir Frauen dürfen nicht in der Position der Leidenden bleiben. Wir müssen gemeinsam versuchen, die Dinge zu ändern.
Im Lauf der Tagung wird klar, Ursachen für die Diskriminierung afrikanischer Frauen sind nicht nur Kriege und Armut, sondern auch patriarchale Stammesstrukturen. Laut Statistik leisten Frauen in Afrika 80% aller Arbeit, halten aber nur 10% allen Kapitals in Händen. Bildung und fair bezahlte Arbeit sind für viele Fremdworte. Die Analphabetenquote liegt bei Frauen zwischen 70% und 80%. Paddy Meskin aus der jüdischen Gemeinde in Durban ist als Friedensaktivistin in interreligiösen Sozialprojekten engagiert. Die grauhaarige Dame resümiert am Ende des Treffens:
Das größte Problem ist für Afrikas Frauen, dass sie kaum politischen Einfluss haben und wirtschaftlich von Männern abhängig sind. Wir versuchen, Frauen mit Bildungsprogrammen zu unterstützen. Nur so können sie künftig ihr Schicksal mitbestimmen. Bildung und Aufklärung sind Schlüssel zur Emanzipation der Frauen und zum Frieden, nicht nur in Afrika.
Paddy Meskin gehört zur progressiven Richtung des Judentums, in der Frauen und Männer dieselben Rechte haben, Rabbinerinnen neben ihren männlichen Kollegen akzeptiert werden. Doch sie weiß, dass konservative religiöse Traditionen meist anders denken. In allen Glaubensrichtungen.
Das ist ein Punkt, an dem viele Religionsgemeinschaften ihre Lehren überarbeiten müssten. Denn Strukturen, die Frauen unterdrücken, werden von Religionsvertretern viel zu oft toleriert. Und das, obgleich die Diskriminierung von Frauen keinen Rückhalt in heiligen Schriften wie der Tora, der Bibel oder dem Koran hat.
Ganz im Gegenteil. In fast allen Religionen beschreiben grundlegende spirituelle Einsichten Mann und Frau als ebenbürtig. Religiös engagierte Frauen in aller Welt versuchen heute, diese Schätze ihrer eigenen Traditionen ins Licht zu rücken. Indien. Zwischen leuchtend grünen Reisfeldern stehen jahrhundertealte Heiligtümer des Hinduismus. Steinreliefs und Statuen geben dem Göttlichen in all seinen Formen Gestalt. Vom Volk werden sie liebevoll geschmückt und mit Tänzen oder Gebeten verehrt. Indien ist die Heimat der Hindu-Gelehrten Bharti Taylor. Heute lebt sie in England, trägt aber noch gerne dekorative indische Saris, die auf ihre Herkunft verweisen.
Die Position der Frauen war im Hinduismus einst hoch. Sie wurden respektvoll behandelt und waren gebildet. Wir wissen sogar, dass Frauen Teile der vedischen Schriften verfasst haben. Ja, vor mehr als 3000 Jahren galten Männer und Frauen im Hinduismus als gleichwertig. In einem Zweig unserer Religion, Shakta, hat die höchste Gottheit sogar die Gestalt einer Frau, die Muttergöttin Prithivi.
Doch im Lauf der Geschichte habe sich, nicht nur in Indien, manches geändert, bedauert die Soziologin Taylor.
Es haben sich patriarchale Gesellschaften gebildet und wir Frauen hatten das Nachsehen. Göttinnen standen zwar noch auf Sockeln, aber wir Frauen durften nicht mehr studieren, keine Gebete mehr leiten und spielten in jeder Hinsicht nur noch eine untergeordnete Rolle.
Erst in jüngster Zeit beobachte sie erneut ein Umdenken, meint Bharti Taylor, und berichtet erfreut, dass sie vor einigen Jahren als erste Frau zur Vorsitzenden des Europäischen Hindu-Forums gewählt wurde.
Heute studieren Frauen wieder und lesen die heiligen Schriften. Wir haben in vielen Ländern sogar Hindu-Priesterinnen, die Hochzeiten und andere Zeremonien leiten. Das gilt für England ebenso wie für Indien. Wir müssen noch Vorurteile überwinden. Ja, aber wir schließen langsam wieder an die alte Tradition des Hinduismus an.
Thailand. Das buddhistisch geprägte Land ist eine malerische Kombination aus majestätischen alten Bäumen, bunten Blüten und Tempeln mit goldenen Buddha-Statuen. Am Rand der Hauptstadt Bangkok liegt das Kloster Song Dhammakalyani. Es wird von einer Frau geleitet, Venerable Dhammananda. Sie ist Bhikkhuni, buddhistische Nonne, und darf offiziell das orange Gewand tragen, das früher Mönchen vorbehalten war. Ihre Augen funkeln, als sie erzählt, wie schwer sie dieses Privileg erringen musste.
In Buddhism we have Theravada and we have Mahayana.
Im Buddhismus gibt es zwei Richtungen. Theravada und Mahayana. Im Mahayana werden Frauen problemlos als Nonnen ordiniert. Aber im Theravada galt das bei uns in Thailand lange als inakzeptabel. Doch wir Frauen hatten Rückhalt in der Geschichte, denn Buddha hat in Indien einst seine Tante ordiniert. Sie war die erste buddhistische Nonne. Im 3. Jahrhundert vor Christus brachten indische Nonnen dann die Frauenordination nach Sri Lanka.
Hier lag für die Religionswissenschaftlerin Dhammananda der Schlüssel. 2001 fuhr sie nach Sri Lanka und erhielt dort die Ordination als Nonne, die man ihr in Thailand verwehrt hatte. Seither darf sie auch in Bangkok religiöse Zeremonien und das erste Frauenkloster des Landes leiten. Mancher Mönch mokiere sich noch darüber, meint Dhammananda kopfschüttelnd. Doch das störe sie nicht. Sie sei heute im Austausch mit Frauen in aller Welt und überzeugt. Es gibt ähnliche Probleme in allen Religionen und man kann sie überwinden.
Wir alle müssen unterscheiden, was ist unsere wahre Religion und was ist kulturell gewachsen. Die Probleme, die wir Frauen in Thailand haben, sind die Folge einer patriarchalen Kultur. Wir müssen kämpfen und Geduld haben. Aber wir sollten wissen, diese Probleme spiegeln nicht den wahren Geist des Buddhismus.
Deutschland, Lindau. In dem malerischen Städtchen am Bodensee findet eine Tagung der Weltkonferenz der Religionen für den Frieden statt. Die Delegierten kommen aus über einem Dutzend Glaubensrichtungen. Zu ihnen gehören Marie-José Tardif und Dominique Rankin. Beide leben in Kanada und sind indigener Abstammung. Deutlich wird das, als Rankin mit traditionellem Federschmuck auf alten Instrumenten die Gebete seines Stammes erklingen lässt. Seine Partnerin Marie-José erläutert.
We consider women equal to men.
Wir sehen in unserer Religion Mann und Frau als gleichwertig, aber verschieden. Eine Frau hat viel Kraft in sich, aber es ist nicht dieselbe Kraft, die ein Mann hat. Frau und Mann sind komplementär, sie ergänzen sich. Darum arbeiten bei uns Männer und Frauen bei religiösen Zeremonien immer zusammen.
Marie-José und Dominic Rankin haben in Kanada die Organisation Together gegründet. Ihr Ziel ist die Aussöhnung zwischen der jahrtausendealten Weisheit indigener Kulturen und der modernen westlichen Kultur. Letztlich, so Marie-José, gehe es dabei um die Versöhnung zwischen weiblichen und männlichen Elementen, zwischen Mutter Erde und Vater Himmel.
Mother Earth, definitely. It's feminine energy.
Die Mutter Erde steht bei uns für die weibliche Energie schlechthin. Sie ist das Gegenstück zum Vater Himmel. Jeder Mensch braucht beide Dimensionen, um wahrhaft Mensch zu sein. Wir müssen heute wieder unsere Verankerung in der Erde spüren, unsere Wurzeln. Zivilisationen, die das Weibliche schätzen, wissen auch um den Wert der Natur. Trotzdem haben es Frauen heute in vielen Kulturen schwer. Wir können und müssen uns gegenseitig stärken.
Rom, Vatikan. Als Papst Franziskus eine Synode einberief, die dem Amazonas gewidmet war, sorgten Gäste aus Südamerika, unter ihnen viele Frauen, im Vatikan mit indigenen Trachten und packenden Rhythmen für Aufsehen. Jesuiten organisierten zeitgleich in einer römischen Kirche eine Ausstellung mit bemalten Holzfiguren der Mutter Erde, der Pachamama. Als Symbole des natürlichen Lebens hatten sie die Form einer schwangeren Frau. Doch eines Tages las man in der Zeitung,
vermummte Täter haben sich am frühen Morgen Zutritt zur Amazonas-Ausstellung verschafft. Sie raubten die Holzfiguren der Pachamama und versenkten sie demonstrativ im Tiber. Einige konservative Kirchenvertreter begrüßten die Aktion.
Die meisten Synodenteilnehmer verurteilten die Tat als Angriff gegen eine andere Kultur und gegen die Würde der Frau schlechthin. Papst Franziskus entschuldigte sich umgehend als Bischof von Rom, dass in seiner Stadt so etwas geschehen konnte. Der spektakuläre Raub machte deutlich, wie viel Intoleranz auch in der katholischen Kirche noch zu überwinden ist. Die Tatsache, dass katholische Frauen in ihrer Kirche nicht das Amt einer Priesterin ausüben dürften, spreche dabei für sich, meint die frühere baden-württembergische Kultusministerin Annette Schavan. Die katholische Theologin war als Botschafterin Deutschlands am Heiligen Stuhl 4 Jahre in Rom und weiß,
wir sind im Dilemma bei dieser Frage des Zugangs der Frauen zum Weihesakrament. Es hat sich manches bewegt, der Anteil von Frauen war im Vatikan, ist deutlich gestiegen im Pontifikat von Franziskus. Frauen sind in kirchlichen Führungspositionen. Aber jeder Fortschritt in der katholischen Kirche in diesen Fragen führt zum Protest in anderen katholischen Teilkirchen.
Im Hintergrund stehen Machtfragen, erklärt Schavan. Und die Vorurteile ultrakonservativer kirchlicher Kreise, die es in vielen Teilen der Welt gibt. Ein echtes Dilemma, denn
die Situation ist wunderbar beschrieben von José Casanova. Institutionen, die die Gleichberechtigung der Frauen nicht praktizieren, werden an Relevanz massiv verlieren. Das wissen viele in der Kirche. Ich bin davon überzeugt, das weiß auch Papst Franziskus. Aber sobald Schritte unternommen werden, Gleichberechtigung wirklich herzustellen, etwa bei der Frage des Zugangs zum Weihesakrament, gibt es Widerstand.
Wo liegt der Ausweg? Annette Schavan, die heute in Ulm lebt, setzt auf Beharrlichkeit, Geduld und weibliche Solidarität.
Eine positive Inspiration verspreche ich mir vom Einsatz der Frauen in allen Religionen weltweit. Das wirkt auch auf die katholische Kirche, auf die Stimmung dort sich positiv aus. Der wichtigste Punkt für alle Religionen ist, immer mehr Gesellschaften positiv zu beeinflussen, patriarchale Strukturen unbeirrt aufzubrechen. Das ist eine große Aufgabe, vor allem für die Frauen. Die Überwindung von Diskriminierung weltweit.
Die Philippinen, ein Inselstaat im Pazifik. Hier lebt seit langem eine Gemeinschaft der Tutzinger Missionsbenediktinerinnen. Schwester Mary John ist Theologieprofessorin und lehrt in der Hauptstadt Manila an einem Institut für Frauenrechte. Sie hat mit Ordensfrauen aus ganz Asien ein interreligiöses Netzwerk gebildet, das die Stellung von Frauen in den Religionen hinterfragt. Dabei kam sie zu spannenden Einsichten.
Bevor die Spanier im 16. Jahrhundert die Philippinen besetzten, waren wir Frauen hier den Männern gleichgestellt. Mädchen wurden bei uns damals ebenso frei und selbstständig erzogen wie Jungen. Das Ideal der Jungfräulichkeit kannten wir nicht. Die katholischen Spanier waren entsetzt über so viel Freizügigkeit und haben bei uns das patriarchale Prinzip eingeführt. Wir Frauen wurden auf den Philippinen fortan umerzogen und bevormundet.
Die Folgen seien bis heute katastrophal, so die zierliche Ordensfrau. Denn sie hießen Diskriminierung und oft sogar Missbrauch. Die Benediktinerinnen leiten in Manila ein Haus, in dem Frauen, die Opfer von Gewalt wurden, Schutz finden. Zudem bieten sie Fortbildungsprogramme an, die sich speziell an Männer richten und auch von Ordensleuten und Priestern besucht werden. Die Benediktinerin Mary John:
Wir helfen Männern, vor ihrem sozialen Hintergrund zu verstehen, warum sie Machos sind. Und wir ermutigen sie, ein anderes Bild von sich zu entwickeln. Denn wir wollen Männer nicht als Feinde sehen. Wir möchten vielmehr mit ihnen zusammenarbeiten. Auch Männer können Feministen sein. Wenn sie erkennen, dass Frauen unterdrückt werden, sind Männer oft bereit, deren Lage zu verbessern. Doch es bleibt noch viel zu tun, bis unsere Kirche sagen kann, dass sie Männer und Frauen gleichwertig behandelt.
Genf. Zwischen grünen Gärten liegt unweit des Genfer Sees die Zentrale des Ökumenischen Rats der Kirchen. Er vertritt mehr als 500 Millionen Christen in aller Welt, evangelische, orthodoxe und viele andere. Während orthodoxe Kirchen die Frauenordination bis heute ablehnen, begann man in den evangelischen Kirchen vor rund 50 Jahren gegen viele Widerstände umzudenken. Die Auslandsbischöfin der evangelischen Kirche in Deutschland, Petra Bosse-Huber, ist seit Jahren im Ökumenischen Rat aktiv und kommt zu dem Schluss:
Wir haben, glaube ich, eine Menge schon unter die Füße bekommen in den letzten Jahrzehnten, also auch was die Fragen von Gleichberechtigung angeht. Aber wir sind noch weit davon entfernt, wirklich dieses Potenzial auszuschöpfen. Aber wenn ich Paulus lese und da heißt es, es gibt hier weder Mann noch Frau, weder Freien noch Sklaven, dann kann ich das nur als eine einzige Aufforderung verstehen, wirklich zur Gleichberechtigung. Und insofern ist die Vision, wo wir hinwollen, für mich völlig klar aus biblischer Sicht.
Versuche des Ökumenischen Rats, die Position von Frauen in den eigenen Reihen zu stärken, führten allerdings meist zu harten Disputen zwischen protestantischen und orthodoxen Mitgliedern. Erst 2013 gelang ein kleiner Durchbruch. Die promovierte Historikerin Agnes Aboum aus Kenia wurde als erste Frau einstimmig in eines der höchsten Ämter des Rates gewählt, als Moderatorin des Zentralausschusses. Das Spezialgebiet der 2022 verstorbenen Anglikanerin war das Thema Frieden und Konfliktlösung. In einem ihrer letzten Interviews resümierte sie:
Meine Wahl in dieses Amt wurde erst möglich, nachdem viele Frauen um Führungspositionen gekämpft haben. Leider gibt es auch innerhalb des Weltkirchenrates einflussreiche Männer, die mit ihrer kulturellen Vorprägung auftreten. Ich musste lernen, solche kulturellen Unterschiede zu respektieren und habe erkannt, es geht nicht um Ämter, sondern um Inhalte. Ich bestehe nicht darauf, in meinem Amt Macht zu haben oder mich zu beweisen, sondern sehe mein Amt als Dienst. Ein Chef ist ein Diener.
So a leader is a servant.
Libanon. Bis vor einigen Jahren galt das Land zwischen Israel und Syrien als Brücke zwischen den Kulturen. Heute leidet es schwer unter einer Regierungskrise und dem Krieg im Nahen Osten. Die Zukunft wichtiger Einrichtungen steht auf dem Spiel, so auch der Adyan Foundation, ein Institut für Frauenrechte in der Hauptstadt Beirut. Es wurde von Naila Tabara aufgebaut, einer jungen, selbstbewussten muslimischen Theologin.
Die untergeordnete Position, die Frauen heute oft im Islam haben, geht nicht auf den Propheten Mohammed zurück. Im Gegenteil, er gestaltete die soziale Rolle der Frauen neu. Frauen beteten daraufhin in Moscheen zusammen mit Männern und nahmen an öffentlichen Diskussionen teil. Der Prophet drängte Frauen, lesen und schreiben zu lernen. Wir wissen, dass sogar einige Manuskripte des Korans von Frauen geschrieben wurden. Aber nach dem Tod des Propheten kam die arabische Stammesmentalität neu zum Durchbruch und Frauen mussten sich wieder unterordnen.
Der Schleier sei das beste Beispiel für diesen Prozess, so die libanesische Professorin, die sich stets mit offenem Haar zeigt. Nach dem Willen des Propheten sollten ihn nur Frauen edler Herkunft als Standessymbol tragen, meint sie. Erst in späteren Jahrhunderten wurde der Schleier benutzt, um Frauen in ihre Schranken zu verweisen. Naila Tabara ermutigt deshalb alle, die befreiende Kraft des Korans neu zu entdecken.
Im Koran sind Mann und Frau gemäß der Schöpfung ihrem Wesen nach gleichgestellt. Denn beide stammen von einer Seele ab. Mehr noch, diese Seele hat grammatikalisch eine weibliche Natur. Das ist entscheidend. Muslimische Feministinnen sagen daher, wir müssen von dieser Gleichheit ausgehen und auf dieser Basis viele andere Textstellen im Koran neu interpretieren.
Anfangs habe sie gezögert, mit den Ergebnissen ihrer Forschungen in die Öffentlichkeit zu gehen, so die Feministin Tabara. Doch Freundinnen, unter ihnen viele Christinnen, hätten sie ermutigt.
Der Koran strebt eindeutig die Gleichberechtigung von Mann und Frau an. Interpretationen, die Frauen diskriminieren, gehen auf Männer in patriarchalen Gesellschaften zurück. In anderen Religionen ist das ähnlich. Daher ist mir die interreligiöse Arbeit so wichtig. Aufgeschlossene Menschen können einander stützen.
Im 19. Jahrhundert entstand im persischen Islam die Reformbewegung der Baha'i, die eine Gleichstellung von Frauen anstrebte. Doch manche Ideen des Propheten Baha'u'llah galten im damaligen Orient als zu modern und die Baha'i wurden zeitweise brutal verfolgt. Viele sahen sich aufgrund ihrer Religion gezwungen, ihre Heimatländer zu verlassen. Saba Kapipur ist Generalsekretärin des Geistigen Rates der Baha'i in Deutschland. Die besondere Stellung der Frauen, erzählt sie, beruhe bei den Baha'i auf einem historischen Vorbild.
Sie hieß Tahere. Sie war eine sehr ungewöhnliche Erscheinung im Orient des Mitte 19. Jahrhunderts. Sie war für ihr Wissen bekannt, für ihre Eloquenz, für ihren Charakter und sie hat öffentlich in einer Versammlung von 80 Männern den Schleier abgelegt, um quasi damit zu symbolisieren, dass ein neuer Tag angebrochen ist. Und diese Frau hat in ihrem Leben für die Gleichwertigkeit der Frauen auch gekämpft und ist letztlich auch wegen ihres Glaubens hingerichtet worden.
Heute seien Frauen bei den Baha'i nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis gleichberechtigt, versichert Generalsekretärin Kapipur. Das gelte auf allen Ebenen und sei ihrer Ansicht nach beispielhaft. Denn Nur so könne in einer Gesellschaft ein Gleichgewicht entstehen, das zu Fortschritt und Frieden führe.
Es gibt in den Bahai-Schriften ein sehr schönes Bild, dass Mann und Frau verglichen werden wie die beiden Schwingen eines Vogels. Und nur wenn beide Schwingen gleichermaßen stark sind, kann sich dieser Vogel der Menschheit emporschwingen und seine wirkliche Bestimmung erlangen, nämlich wirklich zu fliegen.
In SWR Kultur Glauben hörten Sie eine Sendung von Corinna Mühlstedt. Frauen in den Religionen, die unverzichtbare zweite Schwinge des Vogels. Redaktion Hans-Michael Ehl.